Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Heute mit Sachbüchern zu Afghanistan. Vor ziemlich genau einem Jahr, da haben ja die internationalen Truppen das Land verlassen und es hat nur Stunden und Tage gedauert. Da hatten die Taliban die Macht schon wieder ergriffen. Mit all den grausamen Folgen für die Bevölkerung und insbesondere für die Frauen in Afghanistan. Bei mir ist jetzt Antonia Rados, Fernsehreporterin, Kriegsreporterin. Die hat 4 Jahrzehnte lang auch aus Afghanistan berichtet und sie hat über dieses Leben als Kriegsreporterin ein Buch geschrieben. Afghanistan von innen heißt es und ich freue mich sehr, dass Antonia Rados meine Einladung hier in den Deutschlandfunk Kultur angenommen hat. Guten Tag, Frau Rados.
Guten Tag.
Ja, also im Frühjahr 1980, da waren Sie zum ersten Mal als Reporterin in Afghanistan, vor mehr als 40 Jahren, dann immer wieder. Haben Sie mal zusammengezählt, wie oft Sie da waren?
Habe ich nicht, weil es waren wirklich sehr, sehr viele Besuche zwischendurch, etwas weniger, um das kurz zusammenzufassen, 1980 sowjetische Invasion, Schlagzeilen überall, aber sehr wenig über dieses Land bekannt. Dann ging das eigentlich relativ schnell, muss man ganz dramatisch sagen, den Bach runter. Dann war eine Zeit lang ruhig und dann kam eben im September 2001 9/11, also die Anschläge in den USA und ein neues Interesse an Afghanistan, das in den letzten 20 Jahren eigentlich nicht abgerissen hat.
Und eben der War on Terror, der sogenannte. 1980, Sie haben es schon gesagt, da war die Sowjetunion gerade einmarschiert. Und trotzdem, bei diesem ersten Besuch, da beschreiben Sie Afghanistan als paradiesisch. Wissen Sie noch, wie Sie das fanden, als Sie ankamen?
Wie ein Paradies. Unglaublich. Also ich würde jetzt mal sagen, um in der Fantasie zu bleiben, so wie man sich eben ein schönes Königreich am Himalaya vorstellt, aber es war eben am Hindukusch. Und eigentlich war es auch damals schon ein extrem armes Land. Die Großmächte interessierten sich dafür aus strategischen und geopolitischen Gründen. Nicht nur die Sowjets, auch die Amerikaner. Die Bevölkerung war sehr, sehr nett. Eine große Handelskultur gab es dort. Und es war Kabul, obwohl eben die Sowjetunion, die Rote Armee dort schon präsent war, war es doch ein extrem paradiesischer Zustand. Übrigens, es gab dort, ich glaube, seit 1924 eine deutsche Schule und ich lernte da auch einen Lehrer, der dort geblieben war, kennen und wir aßen miteinander in Restaurants und so weiter und er war auch sehr optimistisch, dass die Lage so schön bleiben würde. Er hatte seine Kinder dort. Leider ist es dann sehr schnell finsterer geworden im politischen Sinn.
Das haben Sie dann als Reporterin erleben müssen, genauso wie die Menschen in Afghanistan das erleben mussten. Das ist ja kein alltäglicher Job, würde ich jetzt mal sagen. Sie beschreiben in Ihrem Buch Szenen, wie Sie sich nachts einschließen, weil vor der Tür bewaffnete Männer sitzen, denen Sie nicht vertrauen. Wie Sie tagsüber bei der Autofahrt sich dann heimlich umdrehen, um zu gucken, ob das Auto voller bewaffneter Männer Ihnen folgt. Oder wie Sie im Café Ihren Tee möglichst weit weg von der Scheibe trinken, damit im Falle einer nahen Bombenexplosion die Splitter Sie nicht treffen. Sind Sie nach all diesen Jahrzehnten nachträglich manchmal fast erstaunt, dass Sie überlebt haben?
Das ist interessant, was Sie sagen. Das ist kein alltäglicher Job. Ich glaube, es ist überhaupt kein Job. Ja, in diesem Sinne, da gibt es keine Richtlinien. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Und tatsächlich ist es so, dass im Nachhinein irgendwie diese Erinnerungsfetzen aus Afghanistan aber nicht nur negativ kommen. Auf der einen Seite natürlich, da haben Sie recht, Bombenexplosionen. Ich glaube auch, man muss ganz klar sagen, ich freue mich immer über das Interesse an Kriegsreportern und Reporterinnen, aber ich finde auch, in meinem Hinterkopf sind auch alle Afghanen und afghanische Journalisten und die Bevölkerung dort, die meiner Auffassung nach so viel gelitten hatten, mehr gelitten hatten. Warum, vergessen Sie nicht, selbst wenn man hinfährt, irgendwann weiß man, hat das alles ein Ende. Man nimmt das nächste Flugzeug, wenn es eines gibt, was auch nicht immer sicher ist, aber man kommt raus, man hat den richtigen Pass und die richtige Staatsbürgerschaft. Und das, glaube ich, hat sehr viel in Afghanistan auch relativiert. Ja, ein sehr hartes Leben, aber auch ein sehr interessantes Leben und das immer wieder endete, bis man dann wieder hinfuhr.
Sie haben schon gesagt, das ist kein Beruf in dem Sinne, dass man da irgendwie eine Ausbildung hätte oder ein Manual, das man abarbeiten kann. Ich glaube, heute kann man sich als Reporter durchaus von der Bundeswehr für Extremsituationen oder auch für Entführungen trainieren lassen. Ich weiß nicht, ob es das damals schon gab. Aber im Alltag, wie haben Sie denn entschieden, hier mache ich jetzt weiter, hier fahren wir noch über die nächste Kreuzung, hier versuchen wir noch das Interview zu kriegen oder wir brechen doch wieder ab?
Genau so war es. Man entscheidet die nächsten 5 Minuten oder die nächste Stunde. Man steht morgens auf und sagt, heute versuchen wir das zu machen. Ich würde sagen, in vielen Fällen klappt das ja überhaupt nicht. Die Vorstellung, die man hat, muss dann immer an der Realität gemessen werden. Die Lage ändert sich. Was ich aber gelernt habe, ist immer mit den Taxifahrern und mit den Portieren in den Hotels und mit den Einheimischen so viel wie möglich reden. Weil da erfahren sie tatsächlich, welche Straße gesperrt ist, wo was geschehen ist. Und so arbeiten sie sich eigentlich von Stunde weiter. Also meine Fahrer in Afghanistan, die hatten schon aus Überlebensgründen, weil sie ja selbst davon abhängig waren, immer die letzten Informationen, wussten immer, was im Bazar los war, wussten immer, wo gerade eine Explosion stattgefunden hatte, wo denn überhaupt die Sowjets damals und später die Amerikaner angegriffen wurden. Die ständige Kommunikation mit den Einheimischen auf Augenhöhe ist eigentlich der Schlüssel oder einer der Schlüssel zum Überleben.
Also die Fahrer, auch die Mitarbeiter im Hotel, umso bedrohlicher ist dann ja, ich habe eine Situation gelesen, da klingelt dann mitten in der Nacht oder es klopft, der Hotelmitarbeiter an ihrer Zimmertür, ein Talib wolle mit ihnen sprechen. Es stellt sich dann irgendwann heraus, dessen Kommandant hat Kopfschmerzen und der denkt sich, sie als Ausländerin, sie werden eine Aspirin haben. Das klingt erstmal lustig, aber das zeigt ja auch, die Taliban oder wer eben gerade das Sagen hatte, die wussten jederzeit, dass sie da sind und wo sie sind. Wie
absolut
beeinflusst das ihre Arbeit?
Naja, im Nachhinein denkt man sich dann, die werden vielleicht auch wissen, dass ich manchmal heimlich gefilmt habe. Das war eine Situation, wo ich aber keinen Ausweg hatte. Ich musste da einfach hinuntergehen und ich musste mich den Taliban stellen, egal was da war, weil auch da dachte ich mir, besser ich kommuniziere mit ihnen, als dass die glauben, was übrigens sehr, sehr oft vorkommt und eigentlich eine der größten Bedrohungen für Journalisten und Krisenreporter ist, dass man immer glaubt, wir sind Spione oder Spioninnen. Und daher muss man sich dem stellen, man muss da hingehen und man muss mit diesen Leuten kommunizieren. Und übrigens, es gibt ja auch noch ganz andere absurde Situationen. Wir waren damals unter den Taliban an der Front, da waren verschiedene Kommandanten der Taliban. Einer erkundigte sich intensiv, in welchem Hotel wir denn waren. Und einige Tage später tauchte dieser Taliban aus den Bergen auf vor der Tür. Der sprach etwas Englisch und übergab mir einen kleinen Spiegel. Und ich sagte danke für dieses schöne Geschenk. Und er sah mich an und sagte dann, wissen Sie, vor einiger Zeit habe ich meine Frau verloren und mein Haus ist bombardiert worden und jetzt habe ich keine Frau mehr und ich habe Kinder. Und dann sagte er, und ich suche eine neue Frau. Und ich sah ihn an und dachte mir, na, ich werde das sicher nicht sein. Aber der Mann war irgendwie, hatte im Kopf diese Fantasie, ach, da habe ich diese Ausländerin getroffen, jetzt schaue ich mir die mal an. Ich nahm den Spiegel entgegen, habe den auch jahrelang irgendwie aufbewahrt, wusste nicht so richtig, was damit anfangen und habe versucht, so schnell wie möglich wieder in mein Zimmer zu gelangen.
Diese ganz merkwürdige und unterschiedliche Vorstellung von Geschlechterrollen, die spielt ja vielleicht auch bei der Arbeit mit rein. Wenn Sie Männer interviewen, die mächtig sind, die ihrerseits eigentlich die Frauen in die Frauengemächer verbannen würden, und da stehen Sie dann vor Ihnen und stellen als Frau auch noch kritische Fragen. Wie haben Sie das erlebt? Ist das besonders gefährlich oder gibt Ihnen das Frausein da vielleicht sogar paradoxerweise einen Schutz?
Eigentlich weiß ich das nicht. Das habe ich mich immer gefragt, wenn ich in Afghanistan, sind das ja vor allem Warlords, also Kriegsherren, wenn man denen gegenübersteht, habe ich mich immer gefragt, was geht in diesem Kopf jetzt eigentlich vor? Mir gegenüber, anders als den afghanischen Frauen, muss man sagen, hatte ich immer den Eindruck, dass es einen gewissen Respekt gibt, weil man auch nicht wusste, wo man mich einordnen sollte. Was ist das für eine? Das ist ja seltsam. Da ist eine Frau, die fährt herum. Manchmal wurden dann im Nachhinein Fragen gestellt. Haben Sie denn Kinder? Oder ich meine, wieso fahren Sie da einfach allein herum? Die Vorstellung, dass eine Frau ohne einem engeren Verwandten überhaupt herumfährt. Aber ich habe eigentlich nie gewusst, was diese Männer von mir dachten oder über mich dachten. Aber es gab jede Menge Gerüchte über die Journalistinnen. Also sie wurden immer mit einer Mischung aus Respekt und beinahe Angst angesehen. Wir hörten das immer so herum. Ach, da ist eine Französin, mit der muss man aufpassen, die ist total aggressiv. Vielleicht hat es einige Sachen auch über mich gegeben. Also die Kriegsreporterinnen haben sich im Gegensatz zu den Einheimischen auch den Respekt einfach erarbeitet.
Frau Rados, Sie beschreiben anhand Ihrer Reportagereisen die politische und soziale Entwicklung Afghanistans über die Jahrzehnte. Man kann das sehr anschaulich und detailliert nachlesen. Ich will jetzt mal mit Ihnen einen gewaltigen Sprung machen in den August 2021, vor einem Jahr, als die internationalen Truppen sehr überstürzt abgezogen sind. Dass die Taliban bereitstanden und sofort die Macht wieder übernommen haben, das hat Sie vermutlich nicht überrascht. Aber waren Sie überrascht, wie überrascht westliche Regierungen waren oder zumindest taten?
Ja und nein. Auf der einen Seite, es lässt sich eben in Kriegen sehr wenig planen, eigentlich auch der Abzug. Auf der anderen Seite erinnerte ich mich immer, wie geordnet eigentlich die Sowjets im Februar 1989 abgezogen waren und dass es da überhaupt keine Zwischenfälle gab, aber dass eben im August 2021 das alles in einem großen Chaos versank. Ich glaube nur, wenn ich jetzt Afghanin oder Afghane wäre, dann hätte ich mir wahrscheinlich gesagt, aber die Frage stellen wir uns vielleicht alle, was ist da eigentlich geschehen? Wie konnte das größte Militärbündnis der Welt 20 Jahre dort sein? Wir bekommen zum größten Teil positive Nachrichten. Das war ja eines der Probleme, dass man uns immer auch vor Ort alle so dargestellt hat, als wäre das alles wunderbar. Die Pressesprecher der amerikanischen und der deutschen Armee wussten es vielleicht nicht besser, aber keine Kritik war dort angebracht. Alles lief fantastisch ab und dann von einer Stunde auf die andere ist alles anders. Ich glaube, man wurde auch Opfer seiner eigenen Schönrederei.
Das klingt jetzt fast, als hätten Sie ein ganz klein bisschen Verständnis dafür. Im Buch, muss ich sagen, ist das eine der wenigen Stellen, wo ich den Eindruck habe, ich lese da sehr deutlich Ihre Empörung durch. Insgesamt ist das Buch in einem sehr sachlichen, rein berichtenden Tonfall geschrieben. Aber da, wo es um diesen Abzug geht, da lese ich Sätze wie, als Sie dann mit einer Liste von Namen von Menschen, die Ihnen geholfen haben und denen geholfen werden muss, jetzt in dieser Situation, da lese ich dann Sätze wie, die Beamten des deutschen Außenministeriums stellen sich tot. Das klingt ein bisschen schärfer als das, was Sie jetzt gerade sagen.
Genau, also was da im August geschehen ist, war eigentlich eine diplomatische und politische Katastrophe. Warum? Weil ich in diesen Stunden und Tagen den Eindruck hatte, wozu brauchen wir eigentlich die deutschen Diplomaten, wenn nicht in einer Krise? Und gerade in dieser Krise waren sie von einer extremen Hilflosigkeit. Niemand war bereit, in irgendeiner Form verbindliche Zusagen zu machen. Und das ging jetzt nicht einen Tag lang, das ging 2 Wochen lang.
Das heißt, was ist aus den Menschen geworden, die da auf Ihrer Liste standen?
Ich hatte das Glück, alle meine Mitarbeiter, dank meiner internationalen Beziehungen, muss ich sagen, und zwar mit französischen Sondereinheiten und mit deutscher Hilfe, dann schließlich tauchten ja alle Zettel auf, alles war überprüft, jeder durfte dann in den Flughafen hinein. Ich bekam die dann doch einen Tag, bevor dieser verheerende Anschlag war, irgendwie in den Flughafen. Fragen Sie mich nicht, wie. Es war sogar so, dass unsere Mitarbeiter mit ihren Familien, wir mussten ja die Familien auch rausbringen, da waren Kinder dabei, so erschöpft waren, dass sie nicht mehr glaubten, wir würden das schaffen. Es hat funktioniert. Ich würde aber sagen, ich habe eine kleine Gruppe von 10.000 Menschen gerettet, die zum Teil, was ich derzeit weiß, immer noch in Afghanistan sitzen und darauf warten, das Land zu verlassen.
Antonia Rados ist langjährige Fernsehreporterin aus Kriegs- und Krisengebieten. Sie hat dieses Buch geschrieben, Afghanistan von innen, wie der Frieden verspielt wurde. Das kostet 25 Euro und ist im Brandstätter Verlag erschienen. Frau Rados, vielen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.